willkommen. Schön, dass du dabei bist beim Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Wir studieren zurzeit die Bergpredigt, sind mittlerweile bei Teil 16. Hältst du das aus? Und heute geht es um Gebet. Ja. Gott erhört dein Gebet. Das ist meine Botschaft heute Abend. Und wie man dazu hinkommt, dass Gott Gebet erhört, ja, das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Dazu schlagen wir auf im Matthäus-Evangelium Kapitel 7, ab Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Da geht es um Bitten, um Suchen und um Klopfen. Und Jesus sagt, und es wird euch gegeben werden, ihr werdet finden und es wird euch aufgetan werden. Gott erhört Gebet, Gott will Gebet erhören. Okay, das unterstreicht er mit diesen Sätzen. Jetzt ist die Frage natürlich, erhört er wirklich jedes Gebet, sag mal, ist es so? Okay, müssen wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Erstens, glaubst du wirklich, dass Gott dein Gebet hören will? Ja. Okay, wenn du das glaubst, dann ist es wunderbar. Die Sache ist, nicht immer glaubst du das und nicht immer glauben alle das. Und manche Christen beten überhaupt nicht richtig, wirklich, weil sie keine Gebetserhörungen erleben. Das ist sehr traurig. Mein erster Punkt ist jetzt hier, Gott ist williger, als du glaubst, die Gebete zu erhören. In Markus Kapitel 1, Vers 40, kommt ein Aussätziger, ein Leprakranker zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, mach einen Termin und wir sprechen mal über deine Situation und machen erstmal Sündenausgrabestunde, sondern er sagt einfach, ich will. Legt dem Kranken die Hände auf, was ja eigentlich verboten war, ja, und heilt den Mann. Ich will. Jesus sagt, ich will. Wenn du willst, kannst du mich heilen, ich will. Ist gut. Also Gott ist willig zu heilen, Gott ist willig, Gebete zu erhören. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber es stimmt auch, Gott erhört nicht jedes Gebet so, wie du das gern hättest. Weißt du, woher ich das weiß? Aus der Bibel. Im 1. Könige Kapitel 19 treffen wir den Propheten Elia, der gerade schlechte Presse hat. Okay, ganz schlechte Presse. Die Königin lässt schlimme Artikel über ihn in die Zeitung schreiben. Sie will ihn erledigen, sie will ihn neutralisieren, sie will ihn aus der Welt schaffen. Und er läuft davon. Und er läuft davon und sitzt in der Wüste. Und jetzt sitzt er in der Wüste und betet. Und wisst ihr, was er betet? Er betet darum, dass er sterben darf. Und wisst ihr, was Gott mit dem Gebet macht? Er tut es nicht erhören. Er lässt ihn nicht sterben. Was macht er stattdessen? Der Mann leidet unter Schikane und niemand kann ihn leiden. Und ist so traurig und will sterben. Was macht Gott stattdessen? Gott schickt ihm einen Engel, der ihm Brot und Wasser gibt und ihn stärkt. Und dann wandert er rum 40 Tage lang in der Kraft dieser Speise, bis er am Sinai angekommen ist. Und dort am Sinai begegnet Gott ihm und gibt ihm eine neue Aufgabe. Also er hat nicht beten können, Herr, lass mich sterben, denn das war nicht der Wille Gottes für ihn. Er hätte beten können, Herr, gib mir eine neue Aufgabe, gib mir was zu tun, das mich wieder rausbringt aus dieser schlechten Presse, hilf mir, gib mir eine neue Aufgabe. Er hätte sich viel, viel Zeit gespart. Seid ihr noch da? Ein anderer, Jona. Jona war auch einmal stocksauer und wollte sterben. Und warum? Weil die Falschen gesegnet worden sind. Jona war ein Prediger, der nach Ninive geschickt worden ist. Und in Ninive haben Menschen gelebt, die Jona nicht leiden konnte. Der konnte die nicht leiden. Warum er sie nicht leiden konnte, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall waren die schlimme Finger, die Assyrer waren böse. Und Gott hat ihn jetzt halt so nach Ninive geschickt, nach dem heutigen Mosul. Und die bekehren sich auch noch. Jetzt kommt das Gericht nicht, das er angekündigt hat. Ist also schon mal genervt, weil nämlich ja die Falschen gesegnet werden. Leute, die er nicht leiden kann, denen geht's jetzt gut. Gott segnet sie. Und er war der Überbringer des Segens. Also das ist wirklich blöd, was hier läuft. Er ist sauer. Und dann lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen, weil es heiß ist und er setzt sich drunter in den Schatten. Und am nächsten Tag ist diese Rizinusstaude eingegangen. Und er ist so sauer, dass er sterben will. Gott, nimm mein Leben, ich will sterben. Warum? Weil die Falschen gesegnet worden sind und zweitens, weil sein Sonnenschirm kaputt gegangen ist. Will der Mann sterben? Und was passiert mit dem? Sagt Gott auch, ja, du Ärmster, natürlich, ich hol dich jetzt heim. Nein, das macht er genau nicht. Sondern er sagt, hey du, Du grämst dich wegen deines kaputten Sonnenschirms. Und hier in Ninive haben wir 120.000 Leute, die zwischen links und rechts nicht unterscheiden können, die zwischen gut und böse nicht unterscheiden können, die dringend einen Lehrer, einen Propheten brauchen. Prophet, verstehst du? Jona? Und damit hört dann das Buch Jona auf. Also der wird geschimpft. Na, spinn dich nicht so zusammen, will nicht, erbitt nicht so einen Blödsinn von Gott. Gott gibt dir sinnvolle Dinge. Ja, aber genau, Gott gibt dir sinnvolle Dinge. Wichtiger Punkt, sinnvolle Dinge gibt er dir. Jesus übrigens ist auch nicht erhört worden, ist euch das bewusst? Der Mann, der gesagt hat, jeder, der bittet, empfängt, der ist nicht so erhört worden, wie er das gern gehabt hätte, in Gethsemane. Er betet in Gethsemane und in Gethsemane ist er schon sehr nah am Kreuz. Und je näher Jesus ans Kreuz hinkommt, zeitlich, desto weniger will er dorthin. Verstehe ich. Ich möchte da auch nicht hin. Und so betet er. Vater, ich will da nicht hin und lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern der Deine geschehe. Und es betet er dreimal. Und er ist deprimiert, er ist gestresst, er ist traurig, er ist depressiv. Wegen dieser schwierigen Aufgabe, wegen der Sache, die Gott von ihm will und die Gott von ihm will und nicht von ihm wegnimmt. Er nimmt die Aufgabe nicht weg. Was passiert jetzt? Ein Engel kommt, Lukas 22, 43, ein Engel kommt vom Himmel, der ihn stärkt. Ein Engel, es ist super, ein Engel kommt vom Himmel, der ihn stärkt, der ihm die Depression aus der Birne bläst, der die Traurigkeit verschwinden lässt. Denn wenn du dann mal schaust, dann siehst du, dass Jesus plötzlich wieder völlig souverän ist, so wie wir ihn kennen. Und dann führen sie ihn auch schon ab und dann wird er geprügelt und geht ans Kreuz. Und am Kreuz ist er immer noch souverän, ist er nobel, ist er edel, ist er ungebrochen. Das ist also ganz fantastisch. Er behält seine Würde auf jedem Schritt des Weges. So, was ist passiert? Gott hat ihm diese schlimme Aufgabe nicht abgenommen, weil sie notwendig war. Denn er hat ja uns gerettet. Er ist freiwillig dorthin, obwohl es extrem schwer war für ihn, aber Gott hat ihm die entsprechende Gnade für die schwere Aufgabe gegeben. Wenn du eine schwere Aufgabe hast, dann hast du auch die Möglichkeit, auf das Problem und die Schmerzen zu schauen, die real sind, wollen wir gar nicht wegtun. Die Schmerzen, die du hast in dieser Aufgabenerledigung, sind real. Und Gott lässt dich nicht raus. Was machst du jetzt? Du dankst dem Herrn dafür, dass ein Engel zu dir unterwegs ist, der dich stärkt mit Kraft aus der Höhe. Das wird genau mit dir passieren. Gott wird die Depression und die Traurigkeit, an der du leidest, wegen deiner Aufgabe, nehmen und aus dir rausblasen und dir eine Zufuhr von Kraft geben, preis dem Herrn. Ich glaube, ich spreche heute Abend zu jemandem. Amen. Also nimm das ruhig an und sag, Herr, das bin ich, ich empfange das. Amen. Wenn wir wirklich empfangen wollen und finden wollen und anklopfen wollen, dass uns aufgetan wird, dann müssen wir was wissen über Gebet. Wie das funktioniert. Wenn Gebet nicht nur frommes Wünschen sein soll, dann musst du jetzt mal aufpassen. Im 1. Johannes Kapitel 5, Verse 14 und 15, da sagt der Herr, durch den Johannes, den Apostel, dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Du musst dazu den Willen Gottes kennen, wenn du vernünftig beten willst. In anderen Worten, du brauchst eine Verheißung von Gott. Und jetzt Vers 15, wenn wir wissen, dass er uns hört, was irgendwie bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Ich drücke es ein wenig einfacher aus. Erstens, du brauchst eine Verheißung und zweitens, du brauchst ein Signal von Gott, dass er dich gehört hat. Vers 15 nochmal, wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir irgendwie bitten, dann wissen wir, dass wir das Erbetene haben. In anderen Worten, du nimmst eine Verheißung, die du aus der Bibel findest, die du gerne hättest, ein Anliegen, und es bewegst du dann vor Gott, solange bis du ein Signal von ihm bekommst. Und du sagst, Signal, Signal, wie läuft dieses Signal ab? Wie kriege ich ein Signal von Gott? Naja, du bittest ihn um etwas und es bewegst du dann vor ihm im Gebet, bis es klickt, bis der Groschen fällt, bis du die Gewissheit im Herzen hast, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich es, jetzt hat er mich gehört, jetzt weiß ich es. Das ist subjektiv. Das kann man nur Also beschreiben kann man es nicht wirklich, man kann es nur irgendwie erwähnen, ja. Erklären und so ist schwierig. Na, ich weiß noch, als ich, bloß ein Beispiel, triviales Beispiel, als ich seinerzeit vor vielen Jahren den braunen Gürtel in Jiu-Jitsu machen wollte, der ist, sagen die Leute, schwerer als der schwarze Gürtel. Und ich habe mir gedacht, puh, weil die lassen dich eiskalt durchfallen, ja. Entweder du kannst oder du kannst es nicht, dann bist du weg. So, ich sage halt so, Herr, schau, Ja, die wissen, dass ich Christ bin und Pastor noch dazu. Ich muss halt so gut sein, um ein Zeugnis für dich zu sein. Ich muss das können und Herr, ich will da nicht durchfallen und überhaupt. Und mir ist die Muffe gegangen, gebe ich zu. Und dann ist was passiert, beim Spazierengehen mit dem Hund. Als ich wieder ein bisschen gebetet habe über dies, das und jenes und auch über diesen braunen Gürtel hier, plötzlich, klick, war die Gewissheit da, ey, das ist kein Problem, packst du. Kann ich schlecht beschreiben, aber die Gewissheit, dass das alles in Ordnung ist, war da. Wisst ihr, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt auch wichtigere Beispiele. Zum Beispiel, als wir eine Gemeinde gründen wollten hier, bin ich rumgelaufen in meiner Wohnung seinerzeit, ja, und habe mir gedacht, will ich das wirklich, ist das der richtige Ort? Das musst du bewegen vom Herrn, denn ansonsten kommst du in Teufelsküche. Wenn du eine Gemeinde gründest, ohne einen Auftrag von Gott, du hast nur Probleme. Ich weiß es. Ich kenne Leute, denen ist es so gegangen, die haben das gemacht. Aus Ehrgeiz irgendwie einen Kreis gegründet. Katastrophal. Ja, du willst es also nicht machen. Du willst da Gottes Segen haben. Du willst, dass er dich anlächelt bei der Aufgabe. Und wisst ihr was? Ich habe gebetet und er hat mich angelächelt. Und jetzt sind wir hier. Ja. Und er hilft mit uns, preist dem Herrn. Und das ist ganz wunderbar. Amen. So, dieses Symbol, dieses Signal von Gott, das ist ein bisschen schwierig hier darzustellen, aber du weißt, wenn du es hast. So, lass dir eine Verheißung vom Herrn geben. Sag, Herr, gib mir eine Verheißung von dem, was du haben, was du gerne hättest, dass ich haben soll. Oder was du selber findest im Wort Gottes. Herr, du verheißt hier in deinem Wort dies oder das oder jenes. Und dann bewegst du das vom Herrn, solange bis du merkst, jetzt hat er mich angelächelt, jetzt hat er Ja gesagt, jetzt ist irgendwas passiert, jetzt bin ich durch. Nochmal, pass auf, das ist bei Jesus genauso gewesen. Ich habe das vorhin nicht erwähnt. Markus noch einmal, Kapitel 1, Vers 40. Da kommt dieser Aussätzige zu Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und jetzt heißt es von Jesus, er wurde innerlich bewegt. Dieses innerlich bewegt werden, das ist das Empfangen des Signals vom Vater. Heil den. Als er innerlich bewegt wird, langt er ihn an und sagt, ich will. Denn Jesus sagt außerdem, in Johannes Kapitel 5, Vers 19, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Der Sohn kann nichts von sich selber tun. Nur was er den Vater tun sieht, das tut auch der Sohn. In anderen Worten, was der Vater ihm zeigt, dass sein Wille ist, was er an Verheißungen aus dem Alten Testament in den Weissagungen findet. Diese Dinge, die lässt Jesus auf sich wirken, die erkennt er als Wille Gottes, die kann er glauben, in diesem Sinn kann er dann handeln. So, alle Gebetsanliegen Jesu sind alle immer begrenzt vom Wesen Gottes, des Vaters. Ja, Jesus kann nicht betrügen, er kann nicht lügen, alle diese Dinge tun, denn das ist außerhalb des Wesens vom Vater. Und er tut immer nur das, was er den Vater tun sieht. Und der Vater ist gut. In Matthäus Kapitel 9, 27 bis 31, da kommen zwei Blinde. Und die laufen Jesus nach, auf dem Weg. Und Jesus geht einfach weiter, der beachtet die nicht. Jesus, Sohn Davids, Jesus, schau mal her zu uns. Wir sind hier, wir wollen was von dir, zwei Blinde. Sie laufen ihm nach, sie gehen ihm nach und er wendet sich nicht zu ihnen um, er macht nichts. Er geht ins Haus hinein und dann rennen die mit ihm ins Haus hinein und jetzt sind sie im Haus. Sie haben wahrscheinlich noch nicht einmal geklopft, sondern sind einfach mit reingegangen. Und es heißt dort nicht, Jesus wurde innerlich bewegt, sondern er sagt, glaubt ihr, dass ich das tun kann, euch das Augenlicht zurückgeben? Und sie sagen, ja. Und dann sagt Jesus, gut, euch geschehe nach eurem Glauben. Er übernimmt hier keinerlei Verantwortung für diese Erhörung. Merkt ihr das? Das ist ein wichtiger Punkt. Er übernimmt keinerlei Verantwortung. Glaubt ihr, dass ich das kann? Ja. Euch gut, er legt ihnen die Hände auf und sagt, es geschehe euch nach eurem Glauben. Nach eurem Glauben. Ihr glaubt. Denn er selber hat offensichtlich kein direktes Signal, keine innerliche Bewegung vom Vater bekommen, dass er hier was machen soll. Er hat den Leuten trotzdem geholfen, aber sie haben mithelfen müssen. Ist Jesus wirklich ihr Heiler? Haben sie das wirklich geglaubt? Ja, sie haben es geglaubt und sie wurden sehend. So einmal wird Jesus innerlich bewegt und dann passiert das Wunder. Einmal kommen die Leute von selber und glauben und dann passiert das Wunder. Wichtiger Punkt. Und noch was, Jesus war durchaus in der Lage zu sagen, als eine Kanaaniterin zu ihm kam, zu ihr zu sagen, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Für dich bin ich im Moment nicht zuständig, hat Jesus gesagt. Er wusste also, wo seine Grenzen sind, verstehst du? bist Kanaaniterin, Syrophönizierin, du bist keine Frau des Bundes. Für dich gilt der Bund nicht. Für dich habe ich keinen Segen. Ist es nicht schön, dass man das Brot der Kinder, die Heilung, nehme und den Hunden hinwerfe? Aber diese Frau, die ist anders, die reagiert anders und die sagt, ja Herr, das ist ja richtig, ich bin keine Israelitin. Stimmt wohl, aber ich glaube auch an den Gott Israels. Und ist es nicht so? Jetzt gibt sich die quasi selber eine Verheißung. Sie konstruiert sich dieselbe im Kopf, finde ich super. Sie sagt, ist es nicht so, dass die Hunde die Brösel vom Tisch der Kinder essen? Na, was da abfällt vom Tisch, das schnappen sich die Hunde, das ist doch ganz normal und natürlich. Herr, ich gehöre zum Haushalt dazu. Bin vielleicht kein Kind, aber ich gehöre trotzdem dazu. Und Jesus sagt, oh Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Er ist auch nicht innerlich bewegt gewesen, diese Frau hatte den entsprechenden Glauben. Sie hat eine Verheißung in ihm gesehen und sie hat sich ausgestreckt und sie hat empfangen, preis dem Herrn. Also Jesus ist immer wieder innerlich bewegt, siehst du, zum Beispiel als er die 5000 speist und die 4000 speist. Da steht geschrieben und er sah die Volksmenge und er wurde innerlich bewegt und dann hat er ihnen Brot und Fische ausgeteilt, nachdem er sie gesegnet hat und gedankt hat dafür. Innerlich bewegt, dann ist das Wunder passiert. Ansonsten war nichts. Ja, sogar Jesus hat ein Wort gebraucht. Jetzt ist die Frage, was bewegt dich innerlich? Gibt es irgendwie eine Sache, die dich innerlich wirklich bewegt zurzeit? Hast du ein Anliegen? Hättest du gern was? Was ist da los? Was bewegt dich innerlich? Da sind deine Wunder. Jesus sagt, welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Schau, Jesus war mal in der Wüste und er war dort hungrig. Erinnert euch? Und da lagen Steine rum, die aussahen wie Brot. Und jetzt sagt Jesus, welcher Vater gibt seinem Sohn einen Stein, wenn er ihn um ein Brot bittet? Jesus war nach 40 Tagen Wüste hungrig. Ich meine, das war anders als bei Mose. Bei Mose war so, der war 40 Tage auf dem Sinai, in der Gegenwart Gottes, hat dort mit Gott konferiert, hat dort die 10 Gebote und alles Mögliche bekommen, also das Gesetz des Mose bekommen. Dann ging er wieder runter und es war alles wunderbar, er war nicht hungrig. Aber Jesus, als er in der Wüste war, der hat sich nicht mit Gott getroffen, sondern der war mit dem Teufel zusammen und ist dort versucht worden. Das war ganz was anderes. Und am Ende der 40 Tage war er hungrig. Also er hatte ein völlig anderes Erlebnis als Mose. Und jetzt, was hat Jesus wohl gemacht, wenn er hungrig ist? Er hat den Vater wahrscheinlich um Brot gebeten, richtig? Aber da lagen nur Steine rum. Und es war kein Brot in der Nähe. Dann kommt der Teufel an und sagt zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich zu diesen Steinen und sie werden Brot. Aber wir haben ja gehört, dass Jesus nur das macht, was er den Vater tun sieht. Und der Vater hat ihn innerlich nicht bewegt, zu diesen Steinen zu sprechen, dass sie Brot werden. Und wenn der Vater nicht spricht, dann macht Jesus das nicht. Jesus sagt also, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Gott hat mich in die Wüste hinausgeschickt. Jetzt bin ich hier und da bleibe ich. Und wenn er mich in die Wüste geschickt hat, wenn Gott mich in die Wüste geschickt hat, dann muss er mich in der Wüste erhalten. Und wenn er mir nicht die Kraft ins Wort legt, zu den Steinen zu sprechen, dann bleibe ich eben hungrig. Das musst du erst mal können. Aber dann ist was passiert. Wisst ihr, wie Gott dem Herrn geholfen hat? Nachdem der Teufel, der Versucher seine Versuchungen erledigt hat und gegangen ist, kamen Engel herbei und dienten ihm. Und wie dienst du einem Hungrigen? Mit Brot und Wasser, richtig? Bin mir sicher, dass ein Engel sich gebückt hat, einen dieser Steine genommen hat und Jesus gegeben hat und er war Brot. Irgendwie sowas kann ich mir da vorstellen. Jesus hat sich nicht selber geholfen, sondern er hat gewartet, dass der Vater ihm hilft und der Vater hat ihm geholfen. Dadurch, dass er Engel geschickt hat, die ihm dienten, steht extra da. Das erste Mal, dass Bitten in der Bibel vorkommt, hat mit Fürbitte zu tun. Und zwar, das erste Mal, dass jemand bittet, ist Abraham für den Philisterkönig, der die Sarah, die Frau Abrahams, in seinen Harem aufnehmen wollte. Gott kam zu ihm und hat gesagt, hey, sag dem Abraham, er soll für dich beten und gib ihm seine Frau zurück, sonst bist du ein Mann des Todes. Das nächste Mal, dass das Wort für Bitte, also Bitten in der Bibel vorkommt, ist Isaak, der für Rebekka betet und bittet, weil die keine Kinder bekommen kann. So, wenn sie also heißt, bittet und euch wird gegeben, dann ist hier auch von Fürbitte die Rede. Und wir erinnern uns, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und verwendet sich für uns. Römer 8, 34. Und suchen hat was mit Evangelisation zu tun. Der Hirte verlässt die 99 und sucht das verlorene Schaf. Wer sucht, wird finden. Jesus ist der, der sucht. Schau, Jesus hat alles verkauft, ist auf die Erde gekommen und hat den Schatz im Acker gekauft, nämlich dich. Im Dreck der Welt. Und hat dich ausgegraben. Und es mit dem Klopfen, ja, bitten, suchen und mit dem Klopfen, hat was mit Versorgung zu tun. Ich meine, Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, mit dem esse ich. Aber der Herr, der hat schon mal angeklopft, ja, und hat dann 5000 gespeist, als er beim Vater angeklopft hat im Himmel. Und außerdem gibt er ja dieses Gleichnis in Lukas 11. Da kommt einer um Mitternacht und klopft bei seinem Nachbarn und will 3 Brote haben, weil er einen Gast bekommen hat. Versorgung, hier geht es um Versorgung jeweils. Er wird dir, wenn du ihn um einen Fisch bittest, keine Schlange geben. Ein Fisch ist koscher, eine Schlange nicht. Hier geht es um Essen. Na, denn wenn der Sohn den Vater um einen Fisch bittet, dann bittet er ihn nicht um einen lebendigen Fisch. Logo, ne? Sondern um etwas zu essen. Und ein Fisch ist koscher. Und Jesus sagt, wenn ihr ihn um einen Fisch bittet, dann wird ihm keine Schlange geben. Eine Schlange ist nicht koscher. Reptilien sind nicht koscher. Die sollten Juden nicht essen. Also, wenn du Gott um etwas bittest, dann gibt er dir eine koschere Erhörung. Sagst jetzt, was meinst du jetzt, Pastor? Pass auf. Angenommen, du bist eine gut aussehende junge Frau und du brauchst dringend eine Arbeit. Und dann kommt ein gut aussehender junger Mann zu dir und sagt, hey, hör mal zu, so wie du aussiehst, da gibt es Plattformen im Internet, da kannst du dich darstellen, da verdienst du Geld in Massen. Es ist dann wahrscheinlich keine koschere Art und Weise, sein Geld zu verdienen. Verstehst du, was ich meine? Es ist eine Art und Weise, einem Problem abzuhelfen, die nicht Gott entspricht. Wenn Gott dir eine Erhörung gibt, dann ist sie sauber. Oder du suchst nach einem Ehepartner, was dir gegönnt sei. Und du hast gerade fertig gebetet, da klingelt es bei dir an der Tür und es steht der schönste Staubsaugervertreter aller Zeiten draußen. Ja, blondes, lockiges Haar, Hemd offen, Goldketten, Haar hängt raus. Ein Stereotyp, okay. Und du denkst dir, ach, meine Erhörung, aber der ist vielleicht gar kein Christ. Was nun? Jetzt hast du da eine Erhörung, aber die ist nicht so richtig koscher. Verstehst du? Ihr versteht mich. Amen. Jetzt lass mich zum Abschluss noch auf was Wichtiges zu sprechen kommen. Denn Jesus sagt hier, ich gebe euch Brot. Der Vater gibt euch ein Brot statt einen Stein, wenn ihr ihn bittet. Und wir wissen ja, Jesus ist das Brot aus dem Himmel. Jesus macht uns satt. Amen. Er ist derjenige, der uns sättigt für immer. Wer an mich glaubt, sagt er, der wird nie mehr hungern und nie mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Das ist wunderbar. Fantastisch. Und Jesus ist derjenige, der unsere Sünden auf sich genommen hat. Und er ist derjenige, der in Ewigkeit sich für uns verwendet. Ständig hinter den Kulissen seine Diener, die Engel, laufen lässt und machen lässt und arbeiten lässt. Zu unserem Vorteil, zu unseren Gunsten. Halleluja. Aber die Sache ist jetzt, pass auf, ernsthafte Moslems haben diese Verse von Jesus, ich bin das Brot des Lebens, ins Nachdenken gebracht. Denn die verehren einen schwarzen Stein, der in der Kaaba ist. Kennt ihr das? Na, in Mekka, in Kaaba, ist an einer Ecke ein schwarzer Stein, ein Meteorit, der ist eingefasst. Und wenn du eine Pilgerreise machst, dann ist eine der Vorschriften, du sollst diesen Stein küssen und deine Wange dranlegen. Und jetzt gibt's da Hadithen. Warum macht man das überhaupt? Das haben schon die Heiden vor den Moslems gemacht. Warum machen die das? Naja, Mohammed hat es erklärt. Steht nicht im Koran, sondern in den Hadithen. Ich kann dir die geben, die sind, also ich habe sie aufgeschrieben, rausgefunden. Ich hab mir das nicht einfallen lassen, ja, sondern ich mache es ganz kurz, damit wir die Zeit sparen. Und zwar folgendes. Mohammed hat gesagt, dieser Stein, der ist aus dem Paradies gefallen. Und als er aus dem Paradies fiel, war er milchweiß. Dann haben ihn die Menschen berührt und durch die Sünden der Menschen ist er schwarz geworden. In anderen Worten, dieser Stein hat die Sünden der Menschen in sich aufgenommen. In den Hadithen, sagt Mohammed, ist es überliefert, dass wenn du diesen Stein küsst, in dem Moment werden dir deine Sünden ausgelöscht. Die gehen sozusagen auf den Stein über. Und dann gibt es noch einen Hadith, der sagt, dieser schwarze Stein wird am Tag der Auferstehung Augen bekommen und eine Zunge und er wird Fürbitte für dich tun, wenn du ihn ernsthaft geküsst hast. Der Stein macht für die Moslems das, was Jesus für uns macht. Und das hat manche zum Nachdenken gebracht. Die haben sich gedacht, einen Stein, schon der zweite Kalif, Omar, von dem ist überliefert, auch so ein Hadith, so ein Ausspruch, der hat gesagt, also Stein, ich weiß, dass du ein Stein bist und du kannst mir nicht helfen, du hast keinerlei Wirksamkeit auf mich, zum Guten oder zum Schlechten. Und ich würde dich nicht küssen, wenn ich nicht den Boten Allahs gesehen hätte, dass der das macht. Und deswegen, um dem Propheten nachzueifern, des Islam, deswegen hat er das gemacht. Er hatte da halt so Bedenken, weil das irgendwie nach Götzendienst riecht. Und ich dachte mal, das ist mal ganz interessant, dass wir wissen, wie die denken und was in ihren Köpfen rumgeht und was sie so glauben. Es steht auf jeden Fall eines fest. Wenn wir den Vater um ein Brot bitten in Gottes Namen, dann wird er uns keinen Stein geben, sondern er gibt uns das Brot des Lebens aus dem Himmel. Schau, Jesus ist das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist, auf die Erde und jetzt die Menschen ernährt. Und wie nimmst du es auf in dich? Indem du das Wort Gottes in dich aufnimmst. Erklärt Jesus alles genauer in Johannes Kapitel 6. So um Vers 60 herum, Vers 40, um diesen Dreh herum, erklärt Jesus das. Ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, sagt Jesus. Und alle sagen, das ist ja Kannibalismus, das ist ja Götzendienst, wollen wir nicht machen. Und dann sind sie verwirrt. Und dann erklärt Jesus es. Und er sagt, hallo, wenn ihr jetzt den seht, der vom Himmel gekommen ist, wie er wieder auffährt zum Vater. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus. Also die Worte sind das Brot des Lebens für uns. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Und er spricht und dieses gesprochene Wort von Jesus nehmen wir in uns auf, glauben es und werden von neuem geboren und bekommen Gebetserhörungen. Amen. Für mich ist jetzt noch Folgendes wichtig. Wenn du deine Sünden vergeben haben möchtest, wenn du das Brot des Lebens bekommen möchtest, dann lade ich dich ein, bete jetzt mit. Wir laden Jesus in unser Leben ein und er vergibt dir dann deine Sünden und du wirst neu gemacht. Amen. Wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, ernsthaft gebetet hast, bist du jetzt von neuem geboren. Bist du ein Kind Gottes und in der richtigen Richtung unterwegs. Amen. Gottes Segen.